Königskinder bereiten sich auf die königliche Hochzeit vor. In der Offenbarung 19 können wir lesen, Verse 7 bis 9. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidete in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreib, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Seine Frau hat sich bereit gemacht, steht hier in der zweiten Zeile. Wer ist denn seine Frau? Die Frau von Jesus ist die Braut Jesus, die Braut ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht die Baptistengemeinde, die Mennonitengemeinde, die Pfingstgemeinde, die katholische Gemeinde, die lutheranische, sondern die Gemeinde Christi sind alle Menschen, die Jesus mit seinem Leben und seinem Sterben teuer, oder deren Leben Jesus teuer erkauft hat am Kreuz und die das auch angenommen haben. Weil teuer erkauft hat Jesus eigentlich jedes Leben. Aber es braucht von uns auch eine Reaktion, eine Antwort ein. Wie bei einer Hochzeit, willst du mich heiraten? Ja, ich will. Dann ist es eine Ehe. Wenn die Braut nicht sagt, ja, ich will, dann hat der Bräutigam nur einen Antrag gemacht. Und genauso ist das Jesus Sterben für unsere Sünden. Das ist sein Antrag an uns, dass wir mit ihm leben können. Und wenn wir sagen, ja, ich will, hier hast du mich, hier bin ich. Ich gebe mein Leben in deine Hand, von nun an sollst du mein Leben leiten und führen und ich nehme dein Opfer am Kreuz an, dann sind wir teuer erkauft. Und dann gehören wir zur Braut Christi. Das heißt, wir sind dann in einer großen Menge mit ganz vielen Gläubigen, die es schon gegeben hat, die jetzt leben, die noch nach uns kommen, weltweit, aus allen Nationen und allen Sprachen. So ein bisschen haben wir morgens schon einen Geschmack davon gekriegt, als wir in verschiedenen Sprachen vorhin beim Abendmahl gebetet hatten. Aber das wird noch viel, viel beeindruckender werden. Also seid ihr, sind wir Teil von der Braut, welche hier die Frau ist. Und die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was bedeutet bereit machen? Wie bereitet sich eine Braut auf eine königliche Hochzeit vor? Da ist mir die Geschichte eingefallen. Die Königin Esther aus dem Alten Testament. Ich weiß nicht, ob ihr alle die Geschichte kennt von der Esther. Die Esther war ein jüdisches Mädchen, also hatte einen hebräischen Namen, Hadessa, glaube ich. Und sie wurde ausgewählt, weil der König brauchte eine Königin, eine Frau. Und da sollten die schönsten jungen Mädchen des Landes in den Palast kommen und wurden ihm vorgestellt. Jetzt kamen die ja alle aus ihren Lebenssituationen. Die einen vielleicht noch mit zerschlissenen Kleidern oder mit Schmutz an den Füßen oder wie auch immer. Und so konnten sie nicht dem König vorgestellt werden. Sie waren nicht standesgemäß. Also, was passiert mit der Esther? Sie musste sich vorbereiten, um dem König als mögliche Ehefrau vorgestellt zu werden. Und das dauerte tatsächlich 12 Monate. Wir lesen im Buch Esther im 2. Kapitel, Vers 12, die Tage der Schönheitspflege währten 12 Monate. Was denkt ihr, was passiert ist in diesen 12 Monaten? Was wurde gemacht? Körperpflege, besondere Kost, vielleicht auch sportliche Aktivitäten, vielleicht musste sie irgendwie zur Figurformung gewisse Gymnastikübungen machen, wir wissen es nicht. Vielleicht wurde ihr Körper enthaart mit Heißwachs, vielleicht die Haare mit Öl behandelt, die Haut mit Tinkturen. Heute wird man Hyaluron oder Botox vielleicht dann nehmen. Das gab es natürlich damals nicht. Aber 12 Monate lang war sie nur zu dem einen Zweck in diesem Palast für Schönheit, dass sie schön genug ist für den König, sie vorbereitet wird. Also ich denke, das war ein straffes Programm, so ähnlich wie jetzt der Harald, der in der Reha ist, um da wieder körperlich fit zu werden, hat ein straffes Programm, wo er trainieren muss. Und das erfordert Disziplin und Durchhaltevermögen. Also da gibt es nicht, dass man einen Dendrian-Tag hat oder wie man heute so sagt, so ein Cheat-Day, ne, wo man einfach mal alle 5 gerade sein lässt, sondern ja, dann ganz, ne? Da war jeder Tag war Programm. Und das erfordert auch Disziplin. Ja, ich denke mir, das hat auch vielleicht ein bisschen wehgetan, das eine oder andere an Schmerzbehandlung. Ich weiß nicht, wer schon mal vielleicht bei einer guten Massage war, die dann nachher auch lockert. Das tut auch weh. Also es ist auch manchmal mit Schmerz verbunden. Ne? Und wenn jemand sein Ziel erreichen möchte, dann setzt er auch alles daran und richtet das ganze Leben drauf aus. Denkt mal an Hochleistungssportler, an Skispringer, an Fußballstars, so die Nationalmannschaft spielen oder in den Top-Vereinen der Welt, Models und Schauspieler, da ist das Aussehen ist alles. Das heißt, die müssen sich hoch versichern, die haben dann ihre, weiß ich nicht, ihr Gesicht ganz hoch versichert. Die oft kriegen die ganz extreme Zahnarztbehandlungen, damit die Zähne aussehen wie Elfenbein. Operationen möglicherweise auch, harte Trainings, Models trinken immer nur Wasser, Wasser, Wasser und essen nichts, damit sie keinen Fett ansetzen und so. Also das ist schon ein entbehrungsreiches Leben, wenn man ein Ziel erreichen will. Ne? Wenn du was erreichen willst und das hast du im Fokus, dann muss vieles andere wegfallen. Also alles, was dem Ziel im Weg wird, wird aus dem Leben entfernt. Und das erinnert mich an einen Satz, den Paulus gesagt hat oder auch einen Vergleich, den Paulus angestellt hat. Paulus vergleicht nämlich unser Leben in der Nachfolge von Jesus auch mit einem sportlichen Wettbewerb. Also wir sind jemand, der das Siegertreppchen anstrebt, das Treppchen bei Jesus. Und da können wir jetzt mal die nächste Bibelstelle machen. Die ist 1. Korinther 9, ab 23. Das ist von Paulus, ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen. Wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Und die nächste Bibelstelle bitte. Die ist 2. Timotheus 2, ab 5 oder ab 4 lese ich mal. Niemand, der in den Krieg zieht, kümmert sich noch um seine Alltagsgeschäfte, sondern es geht ihm einzig darum, die Anerkennung seines Befehlshabers zu finden. Ein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Preis nur gewinnen, wenn er die Regeln des Wettkampfs einhält. Das bedeutet also, dass wir uns auch von allen Dingen fernhalten, uns von Gott ablenken. Bei der Stelle mit demjenigen, der in den Krieg zieht, da fiel mir so ein, als der Ukraine-Krieg losging. Das bahnte sich ja schon eine ganze Weile an. War ein bisschen ungewiss, kommt es zum Krieg oder nicht. Und da war ja öfters auch mal der Selenskyj zu sehen in Reportagen im Fernsehen. Da war er dann immer so im Anzug oder im Hemd. Und sobald der Krieg los war, sah man den nur in der Uniform, also in diesem Kampfanzug, ne, in der schusssicheren Weste und diesen NATO-grünen Hemden. Und das ist genau das, was hier auch steht. Also wer in den Krieg zieht, der kümmert sich nicht mehr um die Alltagsgeschäfte. Der zieht nur noch das, was da gerade in Christingen los ist. Und für uns bedeutet das eben auch, nicht, dass wir jetzt in einen Krieg ziehen, aber wenn wir wirklich das Ziel haben, mit Jesus diese ewige Hochzeit zu feiern und als seine Braut schön und makellos zu sein, dann müssen wir uns halt auch fernhalten von allem, was uns von Gott ablenkt. Das alte Leben, oder besser gesagt den alten Lebensstil, den Menschen pflegen, die Gott nicht kennen, den haben wir ja abgelegt wie das alte Kleid und den neuen Menschen gezogen. Das hat Harald ja vor 2 oder 3 Wochen ganz gut dargestellt, wie das ist mit dieser Kleiderwechsel. Ne? Das war ja auch bei der Esther so. Ne? Vorher hatte sie einfach die Kleidung eines Dorfmädchens und jetzt bekam sie Kleider mit Glitzer, mit ausgeschmückten Details, ne? Feine Stoffe und so. Und genauso geht es uns auch. Wir haben das alte Leben wie ein altes Kleid ausgezogen und den neuen Menschen angezogen. Und natürlich gehört auch ein Bedauern dazu, eine Trauer über unser früheres gottloses Leben oder den gottlosen Lebensstil, den wir geführt haben, bevor wir zu Jesus gekommen sind. Da finden wir im 2. Korinther 7, Vers 10. Denn die Betrübnis, die nach dem Willen Gottes ist, bewirkt eine Umkehr zum Heil, die niemand bereut. Also die Betrübnis, die nach dem Willen Gottes ist, bewirkt eine Umkehr zum Heil, die niemand bereut. Ich denke, das haben wir alle auch erlebt oder erleben wir immer wieder, wenn wir so an Dinge denken aus unserer früheren Zeit, die wir früher vielleicht ganz cool fanden und die man so gemacht hat, über die Stränge schlagen oder Dummheiten, so Jugendliche machen auch Dummheiten. Ne? Das ist, wenn die das machen oder in ihren Kreisen darüber reden, ist das dann angesagt. Aber wenn wir heute darüber nachdenken, dann kriegen wir da eine gewisse Traurigkeit drüber, dass wir doch so viel Blödsinn gemacht haben. Und das ist eine Traurigkeit, eine Betrübnis nach dem Willen Gottes. Und die ist auch der Auslöser für die Umkehr zum Heil, die niemand bereut. Also es ist was Gutes eigentlich, diese Trauer zu haben über die eigenen Verfehlungen. Oder wie Georg heute Morgen auch gesagt hat, dass er darüber traurig ist, dass da so ein Gespräch nicht so gut gelaufen ist. Ne, das ist so eine Betrübnis, die also durch den Heiligen Geist auch initiiert sind. Ist. So, und ja, was auch dazu gehört, sich eben zu positionieren, zu fokussieren, ist, was wir immer so schön sagen, nicht die Welt lieben. Machst du da mal weiter mit Johannes 2, Vers 15? Da ist es. Liebt nicht die Welt und das, was zu ihr gehört. Wer die Welt liebt, in dessen Herz gibt es keine Liebe zum Vater. Die Welt ist erfüllt von der Gier der Triebe der Sinne, von der Gier der Augen, vom Prahlen mit Geld und Macht. Das alles kommt nicht vom Vater, sondern gehört zur Welt. Die Welt vergeht mit ihr die ganze Lust und Gier. Wer aber tut, was Gott will, wird ewig leben. Und dann gibt es aber noch eine Bibelstelle im Johannes 3, Vers 16, die kennen wir alle. Und da frage ich mich, ist das ein Widerspruch? Denn da steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Die kennt ihr. Jetzt steht oben, liebt nicht die Welt. Und dann steht in einem Kapitel weiter im Johannesevangelium, dass Gott die Welt so liebt. Da ist ja, könnte man denken, ein Widerspruch. Ne? Wir sollen die Welt nicht lieben, aber Gott liebt sie. Aber wir sollen ja das lieben, was Gott liebt und hassen, was Gott hasst. Was ist denn damit gemeint? Und ich verstehe das so, dass es darum geht, um die weltlichen Sachen, um die materiellen oder überhaupt um Materie. Ne? Wir sollen nicht unseren Fokus oder unsere Liebe darauf setzen, sondern Gott geht es um Menschen. Ne? Wenn Gott sagt, so sehr liebe ich die Welt, ich denke, dann liebt Gott natürlich auch seine Schöpfung, die Berge, die Seen, die Kontinente, die Ozeane, die Tiere unter Wasser, über Wasser, an Land und alles. Aber die Krone der Schöpfung ist der Mensch. Und Jesus ist gekommen, um die Menschen zu erlösen, die Gott liebt. Also Gott liebt, habe ich schon gesagt, seine Natur, seine Schöpfung, aber noch viel mehr liebt er uns Menschen. Und wenn wir genauso lieben wie Gott, dann ist das richtig. Seine Schöpfung, die dürfen wir genießen. Ein Spaziergang im Wald an einem heißen Tag unter kühlen Blättern. Ein schöner Sommerregen, nicht der Dauerregen, den wir gerade haben, aber ein schöner Sommerregen, der uns erfrischt und abkühlt. Das dürfen wir alles genießen. Ein Urlaub an einem tollen Ort. So wirklich auch zu sehen, wie kreativ Gott ist und wie allmächtig er ist. Wenn ihr euch mal die hohen Berge anguckt, diese massiven Felsen oder Tropfsteinhöhlen und was es noch alles gibt. Also es ist total fantastisch und Gott hat Freude daran. Er hätte das ja auch alles gleich machen können. Einfach funktional, dass wir irgendwie zu essen und zu trinken darauf kriegen, dass genug Licht da ist und in der Nacht dunkel und das hätte ja gereicht. Aber Gott ist einfach so überschwänglich in seiner Kreativität, dass er so viel reingelegt hat, so viel Unterschiedlichkeit, dass auch jeder Fingerabdruck von uns individuell ist. Ich habe sogar die Tage gehört, dass jedes einzelne Blatt am Baum, also von einem Baum, eine Sorte Baum, meinetwegen Buche, da ist jedes Blatt in seiner Struktur individuell. Das ist doch krass, ne? Also das ist ja überschwänglich, finde ich. Das kann mein Gehirn gar nicht begreifen. Und das ist die Schöpfung Gottes. Also da hat er so viel Liebe ins Detail gelegt, dass man schon sagen kann, Gott liebt seine Schöpfung. Aber wir sollen nicht die Schöpfung anbeten, sondern den Schöpfer, weil wir beten diese, ja, was dahinter steckt, also sein Potenzial einfach an, ne? Seine Schöpferkraft. Und mit der Schöpfung sollen wir ja auch gut umgehen. Ne? Wir haben ja auch einen Auftrag, die Erde zu beherrschen. Ne? Das heißt, wir sollen sie auch behutsam behandeln, ne? Gut mit der Erde umgehen, mit der Schöpfung. Aber, und jetzt komme ich zu dem Eigentlichen. Das Eigentliche ist, dass wir die Menschen aus Gottes Blickwinkel sehen und verstehen. Weil wenn Gott noch über allem sagt, die Krone der Schöpfung ist der Mensch, und das ist so mein Kronjuwel, ne? Das hier ist alles meine Schatzkiste und alles ganz besonders unkostbar, aber meine Kronjuwelen, das seid ihr, ne? Ihr Menschen, das sind wir. Und wenn wir uns eben auf diesen Blickwinkel Gottes stellen, uns Menschen, uns gegenseitig so sehen, ne? Dann lieben wir die Welt, so wie Gott sie liebt. Und dann werden wir ganz automatisch auch den richtigen haben in unserem Leben. Und der Antrieb ist dann nicht, Gott zu gefallen, weil das wäre, wenn wir Regelwerke haben. Ne? Wir haben ja schon alles Mögliche auch in den Bibelstudien gelesen, ne? Was wir jetzt nicht mehr tun und was wir stattdessen tun. Und ja, dass wir dienen und dass wir uns aufopfern und dass wir geben und dass wir Dinge lassen und andere Dinge tun. Aber wenn das der Antrieb ist, dass wir Gott gefallen wollen, weil wir uns jetzt völlig anstrengen, dass wir uns jetzt nur noch richtig verhalten, dann leben wir nicht in einer liebevollen Beziehung mit unserem geliebten Papa im Himmel, sondern dann sind wir wie Sklaven. Gott hat uns nicht zu Sklaven berufen, sondern zu Kindern. Wir dürfen frei sein, ne? Genau, und wir müssen uns nicht anstrengen, wie wir in dem ersten Lied auch gesungen haben, ne? Und wenn wir Jesus noch so oft enttäuschen, ne? Aus unserer Sicht, ne? Er dreht sich nicht weg und sagt, das war es jetzt mit dir, liebe Ela. Ich hatte Hoffnung in dich, aber scheinbar kriegst du es nicht gebacken. Du hast mich jetzt enttäuscht, ich suche jetzt eine andere. Das ist nicht unser Bräutigam, sondern unser Bräutigam liebt uns bedingungslos. Und wenn wir uns gegenseitig auch mit dieser bedingungslosen Liebe lieben können, dann erfüllen wir das Gesetz Gottes. Dann ist es auch keine Anstrengung mehr. Und wie ich das heute Morgen schon gesagt habe, das eine ist das, was wir so emotional einfach erleben in unserem Leben. Enttäuschung, hohe Erwartungen, die nicht erfüllt wurden, Undankbarkeit, Unzuverlässigkeit bei Menschen. Oder so, also wie mit den Kindern auch, ne? Habe ich auch heute Morgen schon gehört. Menschen enttäuschen uns. Ich enttäusche euch, ihr enttäuscht uns, also irgendwie kriegen wir es ja alle nicht hin. Ne? Und wenn wir auf das gucken, ne, dann werden wir wie Richter. Dann fangen wir an zu vergleichen. Dann haben wir eine Messlatte und gucken, na, der kommt aber auch nicht mehr und was ist da und überhaupt. Und dann sind wir, ohne dass wir es merken, auf der Seite des Anklägers. Ne? Das ist die andere Seite, da gehören wir nicht hin. Da hat uns der Herr ja rausgerettet. Und wenn wir aber anfangen, wenn wir merken, da ist gerade wieder was, das gefällt mir nicht, wie der mit mir spricht, das gefällt mir nicht, was ich hier gerade erlebe. Wenn wir dann mal zu Jesus gehen oder zum Papa im Himmel und sagen, wie siehst du den eigentlich? War doch gerade nicht gut, wie der mit umgegangen ist. Und wenn Gott dann aber sagt, du, den liebe ich genauso wie dich, das ist ein Paradigmenwechsel. Dann denken wir auf, wenn doch Gott sagt, das ist gut, der Mensch ist gut, das ist wunderbar gemacht, du bist wunderbar gemacht und der andere ist auch wunderbar gemacht, dann können wir eigentlich gar nicht mehr uns dagegen stellen, weil das wäre Rebellion. Und da ist Gott ja auch so liebevoll mit uns, er korrigiert ja immer auf so eine sanfte Art, ne? Nicht so, jetzt reiß dich mal am Riemen und lieb den endlich, sondern er zeigt mir einfach was Schönes in dem anderen. Und das ist auch, wenn wir andere segnen übrigens, was ich euch heute Morgen auch empfohlen habe. Wenn wir gerade so Leute, mit denen wir große Herausforderungen haben, wenn wir die segnen, dann stellen wir uns auch mal auf Gottes Sichtweise. Und das verändert bestimmt den anderen, weil er Segen kriegt durch unsere Gebete, aber es verändert vor allen Dingen auch uns und unsere Einstellung. Und so können wir uns als Braut immer mehr reinigen und glänzend machen. Und uns freuen, dass unser Bräutigam eines Tages kommt, wenn der Vater sagt, jetzt ist die Zeit. Jetzt darfst du deine Braut abholen. Und dann wollen wir ihm gefallen. Ne? Dann wollen wir nicht noch belastet sein mit Altlast, mit ganz viel Negativen, sondern wir wollen einfach, so wie die Esther, zubereitet sein für ihn. Amen. Amen.